Im Himmel sammer Masta.
Herzlich willkommen, hallo beim Ballesterer-Podcast. Mein Name ist Simon Hirt und heute geht es bei uns im Podcast um die Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland. Österreich ist dabei, das freut auch die 5/8 in Ehren, von denen unser heutiges Intro-Lied war. Mehr über die Fußballleidenschaft der 5/8 erfahrt ihr übrigens in unserem Podcast Musiker und Fans. Wir haben heute jede Menge spannende Themen. Ein genervter Marco Arnautovic im Interview, sowie auch Rapidler und ÖFB-Verteidiger Leopold Querfeld. Darüber hinaus sprechen wir über das Gastgeberland Deutschland, über das ÖFB-Team im Speziellen und über die Fans des Nationalteams. Bevor es damit losgeht, noch ein paar Hinweise in eigener Sache. Die Ballesterer-Ausgabe zur EM ist wieder mal sehr schön geworden, aber noch wichtiger, sie ist über 100 Seiten stark, mit jeder Menge Hintergrundinfos, spannenden und lustigen Geschichten zu den teilnehmenden Teams und dem Turnier. Die perfekte Vorbereitung und Lektüre also. Rechtzeitig zum EM-Start hat der Ballesterer-Podcast auch einen offiziellen Bierpartner gefunden. Wir freuen uns, mit Erzbräu einen österreichischen Bio-Bierhersteller als Partner zu haben. Und darüber hinaus gibt es dort im Online-Shop auch ein eigenes Ballesterer-Bier im schönen Design zu bestellen. Benjamin Bruckner, der Braumeister, stellt sich und sein Bier hier kurz vor.
Grüß euch Fußballfans, ich bin der Benjamin Bruckner und ich betreibe eine kleine Bio-Brauerei. Und weil wir Fußball lieben, machen wir mit Ballesterer das inoffizielle EM-Bier. Und wer Fußball liebt, sollte sich richtig gute Getränke gönnen. Schaut's vorbei auf www.erzbräu.at/shop und genießt die Vielfalt. Prost auf den Ballesterer, Fußball und ein richtig gutes Bier.
Am besten also gleich Ballesterer Bier für die Euro bestellen. Wir sind ausgezeichnet worden. Die Vereinigung der österreichischen Sportjournalisten von Sports Media Austria hat unsere investigative Podcast-Serie zum FC Mauerwerk, ihr findet sie in den Shownotes, zum besten Audiobeitrag 2024 gewählt. Wir freuen uns sehr, nach dem Fall Kourou zum zweiten Mal in Folge diesen Preis zu bekommen. Vielen Dank. Und weil der Ballesterer bei diesem Preis gleich zweimal ausgezeichnet wurde, gratulieren wir auch noch Kollege Clemens Zawarski, der für seinen Text über Orbans Ungarn ebenfalls ausgezeichnet wurde. Herzliche Gratulation. Und zum Abschluss auch noch eine weniger erfreuliche Nachricht. Unsere langjährigen Kooperationspartner, die Podcast-Agentur Das Pod sowie die Agentur So Stegisch und der Ballesterer Podcast werden künftig getrennte Wege gehen. Ich schicke ein großes Dankeschön nach Graz an Alex Stegisch und Robert Schwarz. Es hat mich sehr gefreut. Und bevor wir jetzt wirklich loslegen, noch ein ganz kurzer Hinweis. Das ist die letzte Sendung, bevor wir in eine längere Sommerpause gehen. Wir werden EM schauen und uns dann Ende August wieder mit neuen Folgen bei euch melden. Und jetzt fangen wir an. Die EM 2024 in Deutschland. Das österreichische Team hat sich unter Trainer Ralf Rangnick souverän qualifiziert. Das aggressive Angriffspressing, das schnelle Umschalten, ein Weltrekord für das schnellste Tor nach Spielbeginn haben für eine optimistische Stimmung gesorgt. Werfen wir einen Blick auf das Gastgeberland Deutschland. Während der EM-Vorbereitung noch in Wien vom ÖFB-Team vorgeführt, geht es für unsere Nachbarn um eine große Erzählung.
Wir erzählen euch eine Geschichte aus dem Märchenland. Wir erzählen euch vom Versuch, das Sommermärchen 2006 wiederzubeleben. Wir schauen uns an, wo Deutschland gerade steht, sportlich, aber eben auch politisch. Was ist seit der Vergabe der EM im Jahr 2018 passiert? Mit welchen Ansprüchen ist der DFB damals als Ausrichter angetreten? Und wie hat er sich seitdem geschlagen? Und was für Parallelen gibt es dabei zur deutschen Bundesregierung? Außerdem schauen wir darauf, was die EM für Fans und ihr Verhältnis zur Polizei und umgekehrt bedeutet. Kleiner Spoiler schon mal, nichts Gutes. Und wir haben ein spannendes Interview mit Wissenschaftlern der Uni Mainz geführt, die dazu forschen, wie Fußball und europäisches Selbstverständnis zusammenhängen. Und die sagen, die Conference League, die verkörpert den echten europäischen Geist. Und wer europäischen Zusammenhalt will, der muss den Europacup gerechter gestalten.
Das war Nicole Selmer von der Chefredaktion mit ein paar interessanten Aspekten zu diesem Turnier. Hören wir jetzt mal rein, wie die Stimmung kurz vor EM-Start bei einem der österreichischen Nationalteamspieler so ist. Wir haben Leopold Querfeld bei einem Medientermin im Puma Store auf der Marielferstraße getroffen. Während des Interviews haben sich Fans mit den Spielern fotografiert und die Alarmanlage des Geschäfts ist immer wieder zu hören.
Hallo, ich bin der Leo, bin 20 Jahre alt und spiele bei Rapid Wien und bin Innenverteidiger.
Ja, jetzt ist es kurz vor der EM, ihr habt viele Medientermine und so. Ist das die anstrengendste Phase für euch Spieler?
Ich würde gar nicht sagen, dass die anstrengendste Phase ist. Wir sind gerade jetzt mal weg vom Clubfußball hier mit der nationalen Mannschaft. Ich glaube, das ist für viele immer ein ganz guter Tapetenwechsel, weil du wieder neue Gesichter siehst. Ja, auch andere Trainingseinheiten hast und ich glaube, wir haben sehr, sehr viel Spaß und so Medienauftritte gehören dazu. Ist jetzt nicht so, dass wir die so überwiegend machen, dass sie uns schon extrem auf die Nerven gehen. Ich glaube, es hält sich alles in Grenzen und wir trainieren gut, haben eine gute Zeit und genießen es.
Ist der Fokus jetzt schon voll auf das Turnier oder seid ihr noch ein bisschen so in einer Vorphase?
Na, natürlich liegt der Fokus auf das Turnier in Berlin. Oder in Deutschland, wir haben ja zwei Spiele in Berlin. Aber wir bereiten uns natürlich darauf vor. Dafür sind jetzt diese zwei Testspiele, jetzt, wo wir schon eins bestritten haben, sehr, sehr wichtig. Und auch der Fokus im Training liegt dann auf die optimale Vorbereitung für die EM. Ich glaube, wir arbeiten sehr, sehr gut daran und entwickeln uns auch täglich weiter. Aber ich glaube, wie man schon in den letzten Monaten gesehen hat, sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Aber der Fokus liegt natürlich schon auf das Turnier.
Kommen wir zu dir als Spieler. Du bist einer der jungen Spieler. Kannst du ein bisschen so deine Rolle, vielleicht auch die Hierarchie in der Mannschaft ein bisschen erklären? Wo stehst du da?
Ja, ich bin natürlich jung. Ich war jetzt noch nicht allzu oft dabei, aber wurde ja immer super aufgenommen. Habe extrem Spaß. Kenne natürlich auch schon einige Spieler, entweder aus vergangener Zeit im Verein oder aus Spielen gegeneinander. Und sind wirklich alles super Jungs, die einem es wirklich leicht machen, in die Gruppe aufgenommen zu werden. Zählt natürlich Qualität und Leistung auf dem Platz, so wie in jeder Mannschaft wird wahrscheinlich die Hierarchie ein bisschen so nach sportlicher Leistung entschieden. Aber hier fällt es einem wirklich leicht, dazu zu stoßen. Man lernt natürlich auch viel von den erfahrenen Spielern, die geben dir auch viele Tipps mit. Und es sind einfach eine extrem lehrreiche Zeit, wo man viel mitnehmen kann, aber natürlich auch seine Leistungen zeigen will.
Wenn wir so über Mannschaftsstärke reden, wie würdest du euch einschätzen jetzt auch hinsichtlich der Gegner beim Turnier?
Du meinst im Vergleich zu anderen Nationen? Ich glaube, das ist ganz, ganz schwer zu sagen. Wenn man sich die Kader anschaut von beispielsweise Frankreich, ist natürlich am Papier eine wesentlich größere Mannschaft, mit größeren und erfolgreicheren Spielern. Aber ich glaube, wir haben es in der Vergangenheit schon oft genug bewiesen, auch gegen große Nationen, auch gegen Frankreich, gegen Italien, dass gelingen kann, die Gegner vor große Aufgaben zu stellen und vor große Herausforderungen zu stellen. Ich glaube, das ist eine große Stärke von uns, dass wir uns vor keinen Nationen verstecken müssen. Natürlich ist Respekt da, aber wir haben keine Angst vor irgendeinen Gegnern. Ich glaube, das zeichnet uns aus und ich glaube auch, dass die anderen Nationen Respekt vor uns haben.
Jetzt sagt man ja, unter Ralf Rangnick wird so klassisches Offensivpressing Red Bull-Fußball gespielt. Du bist ein Rapidler. Wie kommst du damit zurecht?
Ja, mittlerweile ist das Pressing-Fußball in der österreichischen Bundesliga schon sehr, sehr weit verbreitet. Auch mit Rapid haben wir, würde ich sagen, die meiste Zeit, wo ich jetzt bei den Profis bin, im Pressing gespielt. Also komme ich ganz gut damit zurecht. Und natürlich habe ich auch das Nationalteam in den letzten Jahren verfolgt, auch unter Ralf Rangnick. Ist, glaube ich, eine extrem gute Entwicklung, aber man arbeitet natürlich auch hier mit einerseits mit Videoanalyse, was sich der Trainer vorstellt, und andererseits merkst du es ganz schnell auf dem Platz, was da für ein Tempo vor allem auch gegen den Ball ist und dann auch natürlich auch, wie schnell das Umschalten geht hier. Aber das bekommt man ganz, ganz schnell mit und ich glaube, als Spieler muss man sich da auch vielleicht auf eine etwas andere Spielweise umstellen können.
Was hat jetzt der Trainer Rangnick eigentlich so schnell verändert, dass das plötzlich so gut läuft, dass man das Gefühl hat, ihr könnt mit jedem Gegner mithalten, ihr zieht euer Spiel durch und bestimmt das auch?
Ja, ich glaube, er hat es geschafft, einfach seine Spielidee bei uns enorm reinzubringen. Ich glaube, wir spielen aber mit einer enormen Intensität, was es für jeden Gegner sehr schwer macht, gegen uns zu spielen. Und ich glaube, er hat uns bewiesen und uns auch klar gemacht, dass wir uns vor keinem Gegner, egal wie groß der Name auch scheint, verstecken müssen. Wir brauchen keine Angst haben, weil sich jeder Gegner schwer tut, gegen uns zu spielen.
Worauf wird es beim Turnier dann ankommen?
Worauf es ankommen wird, ja, das ist eine sehr, sehr groß gestellte Frage. Es wird darauf ankommen, dass wir unsere Leistung auf den Platz bringen, dass wir nicht anders spielen als die letzten Monate, dass wir uns auf uns konzentrieren, uns nicht zu beeinflussen lassen von allem außerhalb, aber dafür sind die Spieler auch schon zu routiniert und zu erfahren, dass das passieren könnte. Also ich glaube, wichtig wird einfach nur sein, dass wir unsere Leistungen aus den letzten Monaten noch im Turnier auf den Platz bringen.
Letzte Frage, so zum Gastgeber Deutschland. Die träumen ja ein bisschen von so einem Sommermärchen. Jetzt ist es in der Vorbereitung durchwachsen gelaufen. Glaubst du, wird es so ein Sommermärchen geben wie 2006 damals?
Ja, 2006 war ich 3 Jahre alt. Also ich kenne das Sommermärchen nur aus Erzählungen. Aber ich glaube, es ist nicht abzustreiten, was Deutschland für eine enorme Qualität im Kader hat, auch wenn die Vorbereitung jetzt komplett zusammengefasst vielleicht nicht so war, wie sie es vorgestellt haben, ist, glaube ich, die Qualität so groß, dass sie trotzdem zu den Favoriten in diesem Turnier zählen. Und ich glaube auch eine Heim-EM kann sehr, sehr beflügelnd für sie sein. Aber ich konzentriere mich jetzt nicht auf Deutschland, sondern darauf, wie wir performen werden.
Wie weit wird es gehen für Österreich?
Ja, ich habe keine kleine Glaskugel, in die ich hineinschauen kann. Ich hoffe, so weit wie möglich, aber ich glaube, das ist jetzt im Vorhinein schwer zu sagen. Auf jeden Fall mal hoffentlich in die K.O.-Runde. Das ist, glaube ich, schon ein großes Ziel. Wir haben eine sehr, sehr schwere Gruppe, aber ich glaube, das ist für uns und mit unserer Qualität machbar. Und dann schauen wir, wie weit es gehen wird.
Danke.
Dankeschön.
In der Balestra EM-Ausgabe findet sich ein eigenes Extrablatt mit Informationen und Analysen zum ÖFB-Team. Ich habe bei einem der Autoren, Valentin Casagranda, nachgefragt und er hat mir Folgendes gesagt.
Ich habe mich für die EM-Ausgabe zusammen mit dem Alex Danzinger etwas genauer mit dem ÖFB-Team auseinandergesetzt und wir haben den Ansatz gewählt, dass wir zuerst auf einer allgemeineren Ebene analysieren wollten, wie kann das funktionieren bei diesem Turnier, mit dem Spielstil, mit dem neuen Trainer und dann im zweiten Schritt positionsspezifisch den Kader wirklich zu analysieren. Ich glaube, wenn man auf einer allgemeinen Ebene sich das mal anschaut, dann ist es schon relativ spannend, dass sich der ÖFB dazu entschieden hat, mit Ralf Rangnick einen Teamchef zu holen, der für diese klassische RB-Spielweise steht. Also für das intensive Pressing, für vertikales Spiel nach vorne. Das ist auf Nationalteam-Ebene schon eher selten. Und ich glaube, der Hauptgrund dafür ist, dass es dafür eine sehr, sehr genaue Abstimmung zwischen den Spielern braucht. Wenn die Abläufe im Pressing nicht passen, dann schaut es relativ schnell sehr finster aus. Jeder, der am Platz steht, muss immer genau wissen, was jetzt gerade zu tun ist. Und das braucht eigentlich Zeit, um das einzustudieren. Das ist aber Zeit, die man im Nationalteam so gut wie nie hat. Der ÖFB hat jetzt aber den Vorteil, dass der Kader voll ist mit Spielern, die diese Philosophie in Salzburg oder in Leipzig sowieso schon gelernt haben. Und gerade deshalb kann Rangnick so spielen lassen, weil vor allem das Mittelfeld diese Pressing-Abläufe eigentlich auch im Schlaf beherrscht. Also Nicolas Seiwald, Konrad Leimer, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner, das sind Spieler, die passen wirklich gut zum Teamchef. Und diese Herangehensweise kann, glaube ich, gegen große Gegner schon sehr, sehr stark helfen. Unter Rangnick hat man es schon geschafft, gegen Italien oder Deutschland relativ überzeugend zu gewinnen, jeweils mit 2-0. Und ich glaube, das macht gerade mit Blick auf die Gruppengegner Frankreich und die Niederlande schon auch Hoffnung. Wenn man den Kader dann mal genauer unter die Lupe nimmt, ergeben sich aus meiner Sicht 2 zentrale Fragen. Die erste ist, wer ersetzt David Alaba? Die zweite ist, wer sorgt für kreative Lösungen im letzten Drittel? Ralf Rangnick steht bei der EM vor der eigentlich unlösbaren Aufgabe, einen Weltklasse-Innenverteidiger ersetzen zu müssen. David Alaba wird nach seinem Kreuzbandriss nicht rechtzeitig fit, das ist mittlerweile allen klar. Möglicherweise, oder es sieht aktuell danach aus, dass er trotzdem mit der Mannschaft nach Deutschland fliegt und dort auch Führungsspieler sein kann. Aber am Platz werden die Fähigkeiten natürlich trotzdem fehlen. Und es ist auch klar, dass man keinen 1:1 Ersatz finden wird. Es hat sich gezeigt, dass vor allem die Defensivaufgaben im Kollektiv ganz gut abgefangen werden können. Also Ralf Rangnick hat in den letzten Monaten immer wieder zwischen drei Varianten gewechselt. Kevin Danso, der in Lens vor allem in der Saison 2022-23 wahnsinnig gut gespielt hat, im Team der Saison war, auch von manchen Medien sogar zum Spieler der Saison gekürt wurde, hat das im Nationalteam sehr, sehr stark gemacht und ist aus meiner Sicht eigentlich auch der logische Ersatz für David Alaba. Daneben stellt sich aus meiner Sicht dann die Frage, setzt man lieber Philipp Lienhardt, der unter Rangnick eigentlich immer gesetzt war, wenn er fit war, oder wählt man vielleicht doch die Variante Maximilian Wöber, der als Linksfuß, gerade wenn es um den Spielaufbau geht, auch Argumente für sich hat. Und da sind wir gleich auch beim zentralen Punkt. Ich habe gerade schon gesagt, die Defensivaufgaben kann man ganz gut abfedern. Man sieht auf jeden Fall, oder man hat auch in allen Testspielen gesehen, dass im Spielaufbau Alabas Qualitäten auf jeden Fall fehlen. Dass niemand so in der Lage ist, das Spiel zu eröffnen, auch pressingresistent zu sein, wenn der Gegner mal vorne anläuft und da das Mittelfeld zu entlasten. Das wird fehlen, das wird man auch merken, egal ob Danso oder Wöber oder Lienhardt, niemand wird es auf diesem Niveau spielen können. Eine Option wäre zum Beispiel dann mit Florian Grillitsch zu starten auf der 6, der sich vielleicht mal abkippen lässt und von hinten das Spiel auslöst. Aber das bleibt auf jeden Fall spannend. Gerade gegen Polen kann ich mir vorstellen, dass die österreichische Nationalmannschaft mit viel Ballbesitz da Probleme haben könnte. Michael Gregoritsch, Marko Arnautović und vielleicht auch Maximilian Entrup, drei Kandidaten hat, die wissen, wo das Tor steht, die auch im Spielaufbau gut Bälle sichern können, die sich in der Box sehr gut bewegen. Was aus meiner Sicht fehlt, ist jemand, der die drei in Szene setzen kann. Ralf Rangnick hat gezeigt, dass er im ÖFB-Kader weniger auf klassische Flügelspieler setzt, sondern mehr auf zentrale Mittelfeldspieler. Das haben unter ihm oft Marcel Sabitzer und Konrad Leimer am Flügel gespielt. Das sind eigentlich gelernte Achter. Und das kann funktionieren. Die beiden sind zum Beispiel sehr pressingstark. Wenn man sich das Spiel gegen die Türkei oder auch gegen Serbien anschaut, dann können diese hohen Ballgewinne, die durch die beiden zum Beispiel passieren können, auch zu Toren führen. Jürgen Klopp hat mal gesagt, dass das Gegenpressing der beste Spielmacher ist. Und das stimmt auch ab und zu. Aber es gibt auch Situationen, wo dieses Angriffspressing nicht greift, wo der Gegner vielleicht gar keine Möglichkeiten dazu bietet, der Ball wirklich nur hoch rausgeschlagen wird und man dann gegen einen Zehnerblock am gegnerischen Strafraum anläuft. Und dann tut man sich mit diesen Spielern schwer. Dann braucht man schon jemanden, der mal aus dem Nichts was kreieren kann. Ich glaube, dass es diese Kandidaten im Kader schon irgendwie gibt. Patrick Wimmer, Marco Grühl können das vielleicht, aber die haben unter Rangnick weniger Einsatzzeiten bekommen, als man vielleicht erhofft hat. Ich glaube, dass gerade gegen Polen das eine große Herausforderung werden kann, wenn es darum geht, wie schafft man es gegen destruktive Mannschaften, trotzdem kreative Lösungen zu finden. Und da ist, glaube ich, auch Rangnick gefragt, nicht nur mit Christoph Baumgartner, der das schon auch kann, der Dynamik ins Spiel bringt, der kluge Laufwege macht, der auch viele Tore erzielt hat in den letzten Monaten, aber das wird nicht ausreichen. Ich glaube, dass grundsätzlich Kreativität gefragt ist, ob man das durch Personal löst oder durch taktische Herangehensweise, wird sich zeigen. Aber ich glaube, dass gerade im zweiten Gruppenspiel gegen Polen das Augenmerk auf jeden Fall darauf liegen wird, wie schafft es Österreich, kreative Lösungen im letzten Drittel zu finden.
Viele Fans begleiten das Nationalteam zur EM nach Deutschland. Wer bei den Verlosungen der UEFA Glück hatte, konnte Tickets für ein EM-Spiel bekommen. Und auch die offiziellen Fanclubs der Nationalmannschaft sind gut mit Karten ausgestattet worden. Moritz Ablinger und Alexander Danzinger haben sich mit einigen Fans getroffen.
Bei den ÖFB-Fans hat sich durchaus einiges verändert, zumindest in der vordersten Reihe. Da haben ja in den letzten Jahren die Hurricanes immer den Support gestaltet worden, quasi in vorderster Front, so haben sie das selbst genannt, bei Heim- und Auswärtsspielen aktiv. Die Hurricanes haben sich im Herbst des letzten Jahres bzw. im Frühjahr 2024 dazu entschieden, das nicht mehr länger zu machen. Zwar schon noch ins Stadion zu gehen, aber eben nicht mehr den Support zu koordinieren. Das hat schon, das wird den Charakter der Fankurve sicher in gewisser Weise verändern und ist auch nach außen hin sicher ein relativ deutliches Zeichen, wie die Fankurve sich eben zumindest in vorderster Front ein bisschen anders gestalten wird. Die Fanclubs bieten also ganz generell die ÖFB-Fans bieten einen ganz grundsätzlichen Vorteil, und zwar nämlich den, dass sie quasi einen automatischen Anspruch auf Karten für Spiele bei Großereignissen haben. Und es ist so, dass je nachdem, wie groß die Fanclubs sind und je nachdem, wie stark sie quasi zu den letzten Spielen mobilisiert haben, gibt es ein Punktesystem des ÖFBs, desto mehr Karten bekommen sie auch jetzt für die EM. Und die größten Fanclubs bekommen da über 100, ich glaube ungefähr 120. Und die so normale, kleinere Fanclubs bekommen auch noch immer 40, 50 Karten pro Spiel, zumindest während der Gruppenphase. Wie das dann in einem etwaigen Achtelfinale oder gegebenenfalls in weiteren K.O.-Spielen ausschaut, ist noch nicht ganz klar. Aber für diese Gruppenspiele mussten sie sich nicht wie die unorganisierten Fans unter Anführungszeichen Sorgen um Karten machen. Wir, mein Kollege Alex Danzinger und ich, haben uns mit zwei ÖFB-Fanclubs getroffen. Der eine waren die Freunde der Lilliputbahn, die, wie der Name schon sagt, zu den Heimspielen im Prater mit dem Miniaturzug der Lilliputbahn reisen. Das ist, wer das nicht kennt, eben eine Miniaturbahn, die quer durch den grünen Prater in Wien vom Praterstern zum Ernst-Happel-Stadion fährt. Die machen das seit über 10 Jahren. Gibt es Mitglieder eigentlich in ganz Österreich, haben sie uns erzählt. Und wenn Heimspiele in Prater sind, fahren sie dorthin. Also ist der erste Treffpunkt quasi beim Bahnhof am Praterstern der Lilliputbahn. Sie fahren auch sonst, haben sie uns gesagt, zu Spielen sehr gerne mit Zügen. Zum Beispiel jetzt nach Düsseldorf und Berlin.
Begonnen hat es so, dass wir damals so eine Gruppe von 8 bis 10 Leuten waren. Also bei uns war es so, wir zwei haben uns eigentlich deshalb kennengelernt, weil ein gemeinsamer Freund von uns, ein Studienkollege von mir damals, der hat uns so quasi bei den Länderspielen also mal zusammengebracht. Wir waren da irgendwie bunt zusammengewürfelter Haufen. Und so hat es einmal angefangen mit einem kleinen Grüppchen. Und sage ich also mal so, das waren schon ein paar Freunde dabei, die man schon ein bisschen länger gekannt hat. Das waren Studienkollegen dabei. Und dann haben wir uns eigentlich beschlossen, ja, das macht ja eigentlich eh total Spaß. Ich meine, wir sind früher auch schon ins Stadion gegangen, aber meistens eher so in Minigruppen. Aber in der Runde hat es so gut gepasst, dass wir dann gesagt haben, jetzt gehen wir regelmäßiger zu den Heimspielen. Und dann sind wir irgendwann einmal 15 Leute gewesen, dann irgendwann 18, 20 Leute. Und dann haben wir irgendwann gesagt, das war dann schon während der EM-Quali für 2016.
Für 14. Dann,
genau.
Ja.
Das war noch die WM 2014-Quali.
Ja,
genau.
War die WM 14.
Genau, aber ich sag mal, das lassen wir noch, bis es dann so weit gekommen ist, was man Fanclub geworden ist, vielleicht noch auf die Frage, wie ist dann jetzt mit der Lilliput angefangen oder Prater?
Genau, wir haben es immer hier am Anfang der Hauptallee getroffen.
Ja.
Und 2008 war die Lilliputbahn das offizielle Verkehrsmittel.
Ja. Dabei, während der
ja. die WE, für die EM. Ja.
Ja. Ja.
Und nachdem viele von den Lilliputbahnmitgliedern Geografen sind, sagt, ja, warum fahren wir nicht mit der Lilliputbahn zum Stadion? Und aus Gaure ist eine Tradition geworden.
Und schlussendlich auch irgendwie in, ja, ich sage jetzt mal eine ernste Sache, aber auf jeden Fall etwas, was uns bis heute beigeblieben ist. Das ist halt unsere ewige Tradition, mit der guten alten Lilliputbahn vor einem Ländermatch zum Stadion zu fahren.
Und ihr seid aber bei den Partien auch schon, oder da nicht, aber da auch schon mit der Lilliputbahn?
Ja, da haben wir schon angefangen.
Ja. Vor allem, wie du vorhin erwähnt hast, 2008 war das wirklich in offiziellen Plänen von der Stadt Wien oder von eurer Organisation wirklich eingezeichnet, das offizielle ist im Verkehrsmittel. Und das hat uns eben damals so taugt, dass eben so eine Bahn da wirklich offiziell verwendet wird, dass uns das irgendwie damals schon ein bisschen in den Herz geschlossen hat. Und seitdem sind wir halt weiterhin gern dabei. Ja, und
ja,
das war der Anfang.
Ja, im Herbst 2015, nach dem Spiel gegen Russland, haben wir gesagt, ja, warum gründen wir nicht einen Fanclub? Und dann ist die Frage, wie nennen wir uns? Und dann ist Brainstorming, wir fahren immer mit der Lilliputbahn.
Ja, es liegt auf der Hand, wir nennen uns doch einfach nach der Lilliputbahn.
Ja.
Und dann haben wir gesagt, okay, Freunde der Lilliputbahn. Weil genau das waren wir zu dem Zeitpunkt, sind wir auch heute. Wir sind einfach gute Freunde.
Und fahren mit der Lilliputbahn.
Also, es lag wirklich auf der Hand, diesen Namen zu wählen. Und ja, das war 2015, das war dann eh schon als Vorbereitung für die Euro, und dann haben wir gesagt, jetzt machen wir eigentlich auch einen fixen Fanclub, weil zu dem Zeitpunkt waren wir eh schon ein Haufen von ungefähr 2 Dutzend regelmäßigen Freunden, die mitgegangen sind zu den Spielen. Und dann haben wir gesagt, es reicht, denke ich, für den ÖFB, als Fanclub aufgenommen zu werden.
Ja.
Und mit ein bisschen noch Mundpropaganda in unserem Freundeskreis sind wir dann noch ein paar mehr Leute geworden.
Gibt es da Auflagen, die man erfüllen muss?
Jetzt schon, jetzt sind strenger, ja.
Und damals aber noch?
Damals haben, also ja, so richtige Richtlinien hat es nicht gegeben. Nur Voraussetzungen war, am liebsten hätten sie einen Verein gehabt.
Aha. Mhm. Also bei der Vereinspolizei angemeldeter Verein.
Genau, ja, damit es einen Verantwortlichen gibt. Das ist sehr wichtig gewesen, ja, und dass wir regelmäßig ins Stadion kommen, wer wir sind, wir von einem gewissen Fußballclub kommen. Sehr viele kommen aus, alle kommen nur aus, weil sie Fans von einem Verein sind. Und ja, also die Bereitschaft, zu jedem Ländermatch zu gehen und artig sein. Jetzt ist in Planung eine Fancharta, die man unterzeichnen muss, weil ich habe sicher mitbekommen, bei den Länderspielen, zum Beispiel gegen Deutschland, hat es ein bisschen Troubles gegeben, auch bengalenmäßig und so weiter.
Homophoben Sprüchen, die aus der Kurve kamen.
Und da wird in Zukunft, ist noch nicht in Vorbereitung, aber kommt bald, dass jeder Fanclub, der noch nicht dabei ist, gewisse Voraussetzungen erfüllen müssen.
Also sprich, die Auflagen sind jetzt schon strenger geworden. Mit der aktuellen neuen Fancharta vom ÖFB.
Also die gibt es schon, die Fancharta?
Die wurde uns schon Anfang des Jahres beim Fanclub-Treffen schon einmal vorgestellt, also der erste Entwurf, und ja, die gibt es de facto eigentlich schon. Ja.
Okay, aber habt ihr die schon unterschreiben müssen? Oder?
Nein, noch nicht. Es ist der letzte Entwurf, also die Rückmeldungen sind beim letzten Fanclub noch bekannt gegeben worden, aber der letzte Entwurf ist noch nicht, aber es kommt.
Ja. Bald.
Ja. Okay. Was auch eine gute Sache ist, weil so wie wir, also wir sind ungefähr 50 und da können wir finden 2, 3 Leute, die immer zu jenen Ländern mitgehen, auch auswärts. Mhm. Wenn du ein Fanclub mit 5 Personen hast, ist fast unmöglich. Ja. Mhm. Aber das finde ich auch gerecht, so wie jetzt die Karten aufgeteilt worden sind, dass es ein gewisses Punktesystem gibt. Mhm. Also pro Heimmatch kriegst du gewisse Punkte, aber auch für Auswärtsmatch ist auch gut im Sinne der Sache. Ja. Mhm. Es ist für Fanclubs, die auswärts von Wien sind, also aus Tirol oder aus Vorarlberg, schwierig nach Wien zu kommen. Aber
unter der Woche, und wenn man doch öfter Spiele an einem Dienstag
so wie jetzt oder am sonst. Dienstag, aber eine gewisse Regelung muss es geben, damit
es auch fair ist für alle anderen Fanclubs, die jetzt weiter anreisen müssen. Das war doch einer der Kritikpunkte damals bei dem letzten Fanclub-Treffen an den ÖFB, dass man das mehr fairer behandeln sollte. Mhm. Ja. Genau.
Das heißt, ihr fahrt auch regelmäßig auf Auswärtsspiele, wie ich das verstanden habe. Dann würde mich interessieren, habt ihr irgendwelche Spiele, die euch, Auswärtsfahrten, die euch besonders in Erinnerung geblieben sind, auch heute noch?
Ja, ganz toll war das Auswärtsspiel in Slowenien für 1-0 und die Qualifikation für 2020 fixiert haben.
Genau, ja.
Auch mit tollem Fanmarsch im Stadion und auch der Sieg, dass man sich endlich für ein Turnier, also für die eben
qualifiziert hat. Was mir fantechnisch sehr gut in Erinnerung geblieben ist, wo wir auch waren, das war Wales auswärts. Eben nicht das eine Wales-Spiel, wo wir die. das war ein anderes Wales-Spiel, schon ein paar Jahre her, aber da haben wir die walisischen Fans, die waren so sympathisch, die hast überall mit denen anposten oder an quatschen können, die waren echt wirklich sympathisch. Die sind mir noch gut in Erinnerung geblieben. Oder was bei dir letztes Jahr noch war, du warst in Stockholm.
Stockholm,
da war ich leider nicht dabei.
Ja. Das war
auch denkwürdig.
Ja, von der Stimmung her, vom Stadion, das Sonnenrennen ist schon ganz toll. Und klar, dass man gegen Schweden gewinnt, ist immer eine ganz tolle Sache.
Wie würdest du das vergleichen, so mit also zum Nationalteam zu gehen und zu Rapid zu gehen? Ist das, also wo bestehen da die Unterschiede?
Das ist eine gute Frage, da gibt es sicher einige Unterschiede. Also,
ich meine, Homophobie gibt es doch wie dort, aber...
Ja, gut, dass du diesen wunden Punkt natürlich ansprichst. Ja. Ja, natürlich, aber es ist natürlich vom Fansupport, ja, also wir beide sind ja, wie gesagt, Rapid-Abonnenten, gehen regelmäßig ins Stadion. Ist natürlich der Ultrasupport bei Rapid natürlich ein anderer als wie der im Nationalteam. Aber natürlich die Leute, die beim Nationalteam zu den Spielen von überall anreisen, sind gefühlt auch etwas, sag ich jetzt mal, anders eingestellt oder unterwegs als wie bei den Spielen von Rapid. Aber das ist trotzdem jetzt ein bisschen schwierig zu sagen. Vielleicht fällt dir noch ein anderer Punkt ein oder den Unterschieden.
Aber fehlt euch der Ultrasupport dann beim Nationalteam?
Gar nicht.
Nein, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ja, so sehr ich ihn bei Rapid oder allgemein den Ultrasupport wirklich schätze und lieb habe, aber im Nationalteam finde ich, da muss man nichts kopieren. Da sollte man versuchen, ein paar traditionellen Lieder zu bleiben, die wir haben, oder einfach vielleicht auch etwas Neueres zu erfinden, aber irgendwas abzukupfern und kopieren von anderen Kurven. Ich finde, das braucht es nicht wirklich.
Wo steht sie dann in der Kurve? Steht sie auch gemeinsam als Gruppe?
Ja, wir sind in dem Sektor A.
Also, das ist der untere Rang, die Fankurve, eben in der Mitte die Hauptfanclubs sind. Wir sind eher am äußersten Rand Richtung der roten.
Genau.
Genau. Und ja, also natürlich schauen wir immer, dass wir versuchen, wenn wir jetzt angenommen zu 50 sind bei manchen Spielen oder so, dass wir möglichst beisammen stehen. Und auch da stehen wir immer recht bunt gewürfelt, sage ich jetzt einmal, herum, weil wir uns doch alle sehr gut kennen. Und doch da kommt es halt vor, dass wir, oder ist es auch so, dass wir wirklich von verschiedensten Vereinen sind. Also nicht nur, wir sind jetzt wie gesagt Rapidler, aber wir haben auch viele von Austria Wien, Sturm Graz dabei, aber auch Austria Salzburg oder Spiener Sportclub. Und da stehen wir halt wirklich quer, bunt gemischt, und da gibt es überhaupt nichts bei uns. Da sind wir recht, kommen recht gut aus alle.
Ja.
Also sehr freundschaftlich.
Also wir sind vielleicht einer der wenigen Fanclubs in Österreich, die Fans von Burgenland bis
Vorarlberg
haben.
Also, wirklich?
Ja, von Oberwart bis Bregenz haben wir.
Ja. Und die kommen dann aus Bregenz für ein, oder nicht jedes Mal wahrscheinlich? Oder?
Kommt darauf an. Vor allem gerade die beiden genannten des Ortes, da sind eben Freunde von uns ansässig dort. Also das heißt Freunde, die wir schon länger kennen. Und die kommt darauf an, ist es ein Spiel unter der Woche oder am Wochenende. Ja, ja. Das ist halt so das entscheidende Faktor, ob man dann nach Wien fährt. Und je nachdem natürlich, wo ist das Spiel? Ist es in Wien, in Linz oder in Klagenfurt? Ja. Das sind ja auch wiederum Faktoren. Oder Salzburg.
In Salzburg waren die Vorarlberger.
Genau, ja, da haben sie es nicht weit. Also es gibt schon viele Faktoren, die das mitentscheiden.
Auch in Klagenfurt. Wir haben auch in der Steiermark, in Klagenfurt, also in Kärnten selber Fans. Ja, da kommen auch die aus Burgenland hin. Also,
ja, wir haben sogar in Salzburg eine eigene kleine Sektion. Das ist ganz witzig, die haben den Namen Sektion Seidelzwicker. Das hat sich so ergeben, die haben wir bei der U20-Europameisterschaft in Triest und Udine, das war 2019, kennengelernt. Und seitdem gut befreundet, die sind auch regelmäßig bei den Spielen dabei, auch viel auswärts dabei.
Mhm. Ja. Aber fahrt ihr öfter zu Nachwuchs- oder Frauenmatches?
Ja. Wir waren bei der Frauen in England dabei. Mhm. Da haben wir auch unsere Freundinnen mit gehabt und Babys. Das war auch ein besonderes Erlebnis.
Ja, das war ein sehr familiärer Ausflug. Ja. Aber auf die Frage von dir zurückzukommen, ja, also wenn es sich ausgeht, gehen wir auch auf Länderspielen der Frauennationalteam oder wenn es sich ergibt, auch wenn eine U20 EM oder irgendwo in greifbarer Nähe ist, dann nehmen wir das auch mit. Und das hat sich damals gut angeboten mit Triest und Udine.
Aber zurück zum besonderen Auswärtsspiel. Wir waren in Bratislava beim schnellsten Tor live dabei. Und das ist schon etwas ganz, ganz Besonderes.
Das finde ich auch, ja. Das ist noch nicht so lange her natürlich, aber das wird ewig in Erinnerung bleiben. Bis vielleicht dieser Rekord hoffentlich nie geknackt wird, kann man trotzdem ewig lang sagen, wir haben so einen Hackerl auf unserer großen Fußball-To-Do-Liste, einmal das schnellste Tor der Welt live erleben im Stadion und dann noch dazu durch Österreich.
Ja.
Also das bleibt sicher ewig in Erinnerung.
Was sind eure Erwartungen für die EM?
Ja, ich sage mal so, die Erwartungshaltung ist nach dieser wirklich, wirklich sehr gut gespielten Qualifikation groß. Das ist natürlich klar. Aber wir alle wissen, wenn wir uns die Gruppe anschauen, das ist ein wirklich hartes Los, was wir da bekommen haben. Also die Gruppe wird wirklich schwer zu überwinden sein. Und was jetzt noch dazu kommt, ist eben die Verletzungen der letzten Wochen, Monate. Also gerade Alaba, Kalajdzic, Schlager. Die werden uns massiv abgehen und deswegen wird es sehr schwierig. Aber die Erwartung muss natürlich schon, soweit es geht, positiv bleiben und hoffentlich schaffen wir den Aufstieg.
Mit einem anderen Teamchef hätte ich andere Erwartungen. Aber Ralf Rangnick wird die Mannschaft so anstellen und so motivieren, dass wir hoffen, ins Achtelfinale zu kommen. Mhm. Und dann ist alles offen. Ja.
Der andere Fanclub ist ein bisschen jünger. Formal hat sich der erst letztes Jahr gegründet. Der heißt Red Hot Austrian Fans und ist insofern sehr gut im Stadion auch erkenntlich, weil die Mitglieder alle zu rote Anzüge, rote Hosen, rote Hüte, rote Krawatten und ein weißes Hemd tragen. Der Christian Wolfmeier, das Mastermind hinter der Gruppe in gewisser Weise, hat mir erzählt, dass er eben auf der Suche war, was nach einem irgendwie Erkennungsmal, das aber keine Lederhosen oder keine Tracht ist, und ist dabei auf diese Anzüge gestoßen. Ich habe sie außerdem dabei verfolgen dürfen, wie sie zwei Lieder in einem Tonstudio im oberösterreichischen Bad Leonfelden eingesungen haben.
Wir sind in Deutschland dabei und feuern Österreich an.
Ist alles machbar bei uns am Nachbar 2024. Das wird das neue Cordoba. Ist alles machbar bei uns am Nachbar.
Und was sich vielleicht noch ganz grundsätzlich zu den Fanclubs und deren Zukunft sagen lässt, nachdem es ja beim Heimspiel Österreichs gegen Deutschland im letzten November zu homophoben Sprechchören oder Gesängen in der Heimkurve gekommen ist, arbeitet der ÖFB gerade an einer sogenannten Fankarte, die dann auch alle Fanclubs unterschreiben müssen, wo in der Entstehung die Fanclubs auch beteiligt oder zumindest informiert wurden. Und worum es da geht, ist eben, dass solche Gesänge nicht mehr Teil des ÖFB-Supports sein sollen. Rassistische oder homophobe Sachen zu singen oder auch pyrotechnische Gegenstände, auch das ist ja in letzter Zeit ein paar Mal passiert, zu verwenden. Präsentiert oder gültig ist diese Karte noch nicht. Das wird sich aber nach meinem Kenntnisstand in den nächsten Monaten ändern. Das müssen dann alle Fanclubs unterschreiben, sonst können sie keine Fanclubs des ÖFBs mehr sein. Von der Gleichsetzung in gewisser Weise von Homophobie und oder Rassismus und dem Verwendung von pyrotechnischen Gegenständen kann man sehr wohl aber diskutieren.
Das war Moritz Ablinger. Und zu guter Letzt haben wir jetzt noch ein kurzes Interview mit Marco Arnautovic, der an diesem Nachmittag im Pumastor scheinbar und vielleicht auch verständlicherweise keine große Lust mehr auf Medientermine hatte.
Jetzt ist viel Rummel vor Turnierbeginn. Wie sehr nervt dich das oder wie fokussiert bist du?
Ich bin sehr fokussiert, sehr motiviert und freue mich, dass es jetzt endlich beginnt.
Das ist ja nicht deine erste EM-Teilnahme, Endkumpel-Teilnahme.
Ja, red weiter.
Wenn du so ein bisschen vergleichst mit den zwei, wo du schon warst, was ist anders dieses Jahr?
Ja, ich weiß nicht, was anders dieses Jahr ist, aber ich denke, dass wir besser sind. Und aber man kann das nie sagen. Also jeder Euro ist anders und wir wissen, dass die Euro sehr schwierig wird für uns. Aber wir haben eine riesen Vorfreude und wir werden sehen, wie es verlaufen wird in den nächsten Wochen.
Kannst du ein bisschen über deine Rolle im Team reden? Du bist jetzt schon ein erfahrener Spieler, es gibt auch einige Junge. Wie gehst du damit um?
Alles gut. Also, ich habe die Jungs im Griff. Die Jungs sind super Jungs. Wir sind nicht nur eine Mannschaft, wir sind wie eine Familie. Wir verstehen sich alle super. Und ich glaube, dieses der Mix zwischen den Älteren und Jüngeren passt sehr gut zusammen. Und wie gesagt, wir haben eine super Mannschaft.
Wie wichtig ist es, dass David Alaba jetzt auch mitkommt?
Ja, David ist immer wichtig für uns. David, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz. Leider kann er nicht unserem Platz helfen, aber er wird uns sicher außerhalb sehr, sehr große Hilfe sein. Und deswegen ist er auch dabei. Und es war natürlich auch seine Anforderung, dass er bei der Euro dabei ist und dass er uns außerhalb vom Platz unterstützen kann.
Wenn du jetzt aufs ganze Turnier schaust, auf die Mannschaften, wie würdest du im Vergleich euch einschätzen? Zählt ihr eher zu den stärkeren Teams? Oder?
Ja, wie gesagt, also du kannst keinen unterschätzen. Das kannst du schon gar nicht machen bei der Euro, weil es sind so viele gute Nationen dabei. Unsere Gruppe ist natürlich eine der schwierigsten Gruppen, ist eine sehr schwere Gruppe, aber wir sind darauf eingestellt. Wir sind auch eine sehr gute Mannschaft und let's begin.
Das Schlüsselspiel wird vielleicht Polen werden. Wie siehst du das?
Ja, Polen auch, wie schon gesagt, Polen ist auch eine sehr gute Nation. Die haben auch sehr, sehr gute Spieler in der Mannschaft, in der Reihe. Und es wird auch natürlich ein schwieriges Spiel gegen Polen. Aber wie gesagt, wir gehen in die Spiele rein, um die Spiele zu gewinnen und nicht nur bei der Euro dabei zu sein.
Trainer Rangnick hat nochmal einen großen Boost in die Mannschaft hineingebracht. Er spielt einen tollen Fußball. Wie wichtig ist seine Person auch für dieses Team, für dich?
Seine Person nicht nur als Trainer, sondern auch als charakterliche Person, auch außerhalb vom Platz, ist sehr wichtig. Er hat schon sehr viel bewirkt. Er macht da außer abseits vom Platz, macht er natürlich auch sehr viele Dinge für das Nationalteam und er ist eine riesengroße Bereicherung für unser Nationalteam und wir hoffen natürlich, dass wir mit ihm noch lange Spaß haben werden.
Worauf kommt es denn dann bei so einer Endrunde an? Geht es da dann auch viel, dass man es mental aushält oder dass die Nervosität nicht zu groß wird? Was ist da das Wichtigste? Du warst ja schon bei zwei.
Bitte nochmal?
Du warst ja schon bei zwei Endrunden. Worauf kommt es dann bei den Spielen an, dass man da...
Du musst einfach in diese Euro gehen und einfach Spaß haben, einfach stolz drauf sein, für dein Land zu spielen und alles dafür geben, dass du alles am Platz hauen. Und im Fußball ist es halt so, wenn du alles am Platz gehauen hast und ein überragendes Spiel gegeben hast, kann es auch sein, dass du verlierst, aber dann kannst du mit breiter Brust aus dem Spielfeld gehen. Und wie gesagt, wir gehen dort nicht hin, um einfach bei der Euro zu sein, wir gehen dorthin, um Spiele zu gewinnen und um weiterzukommen.
Für dich persönlich ist das auch so eine Art Abschiedsturnier bei einem großen Ereignis?
Ja, kann man so sagen. Man wird sehen. Jetzt spiele ich mal die Euro, ich freue mich auf die Euro und dann werden wir weitersehen.
Danke.
Bitteschön.
Das war der Balestra Podcast. Wir freuen uns, wenn euch die Sendung gefallen hat. Wenn ihr uns Feedback, Kritik oder Anregungen, was ihr gerne im Balestra hören wollt, zukommen lassen wollt, geht das am besten direkt an hirt@balestra.at oder über unsere Social Media Kanäle. Wenn ihr die Arbeit des Balestra unterstützen wollt, holt euch ein Abo oder werdet Mitglied im Supporters Club. Alle Infos dazu unter balestra.at. Mein Name ist Simon Hirt. Ich sage auch im Namen der gesamten Balestra Podcast Redaktion, das sind Nikolaus Lendl, Sebastian Hinterwirth und ich, danke fürs Zuhören, schönen Sommer und bis zum nächsten Mal beim Balestra Podcast.